muss nur noch dafür sorgen, dass ich euch auch sehe. Durch meine total versiffte Brille durch. Gerade vorhin festgestellt, da dachte ich also, geht gar nicht. So. Freiheit ist unsere Predigtserie. Und wir sind am dritten Teil angekommen. Und vorhin, als ich so mir Gedanken gemacht habe, wie will ich denn eigentlich starten, da kam mir der Gedanke, mal so in die Runde zu gucken, wie viele Schüler wir eigentlich hier haben. Das sind ja schon eine ganze Reihe. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich, das sind die Leute, die am besten wissen, was Freiheit ist, oder? Ja, natürlich. Ihr seid gerade in der großen Freiheit, oder? Seit 3 Wochen Freiheit. Und die Lehrer auch. Freiheit. Und ich weiß, wie das früher gewesen ist. In meiner Schulzeit, letzter Schultag, man hat das Zeugnis gekriegt, es lief sowieso nichts mehr. Man war noch nett miteinander. Und eigentlich hat jeder nur auf den erlösenden Gong gewartet. Und als der kam, springt alles auf. Schreiend rennt man durchs Schulhaus dem Ausgang entgegen. Endlich frei, oder? Naja, wo ist der Unterschied zwischen Freiheit und Ferien? Was meint ihr? Habe ich nie verstanden? Das ist es. Das ist gar keine richtige Freiheit. Das ist mal so Ausgang. Ferien enden. Das kann es nicht sein, worüber wir predigen. Ist es auch nicht. War nur so eine Assoziation, die mir kam, dachte, so habe ich mich früher gefühlt. Wie ging es wohl dem Volk Israel, als sie dann endlich aus der Sklaverei in Ägypten rauskamen? Das war das, was wir die letzten 2 Predigten ja auch als Thema hatten. Ne? Das Volk Israel, versklavt in Ägypten. Nach 400 Jahren Sklaverei gibt der Pharao das Volk endlich frei. Hm? Das haben wir von David letzte Woche in der Predigt schon gehört gehabt, wie Gott eingegriffen hat und auch dem Pharao eines gleich zu Beginn klar gemacht hat, als er kam und sagte, ich will jetzt mein Volk rausführen aus der Sklaverei in Ägypten. Nach 400 Jahren hat er zum Pharao gesagt, ich will, dass du mein Volk ziehen lässt, damit sie mir dienen. Und wenn du es nicht machst, dann töte ich deinen erstgeborenen Sohn. Genau das hat er dann zum Schluss auch getan, als der Pharao über die ganzen Phasen und Schritte, in denen Gott gehandelt hat und seine Macht gezeigt hat und gezeigt hat, dass seine Macht größer ist als die Macht von irgendeinem anderen, doch immer wieder störrisch war und das Volk Israel nicht hat ziehen lassen wollen. Gut, letzte Woche haben wir dann gehört, wie das Volk Israel auf dem Weg zum Sinai war, um dort Gott anzubeten. Könnte mal die nächste Folie sehen. Das ist ja das Thema, einschalten hilft auch. Guter Tipp. Nein, so weit will ich nicht. So weit auch nicht. Da will ich hin. Pharao lässt also das Volk ziehen, haben wir gehört. Das Volk bricht auf mit Sack und Pack Richtung Sinai und Pharao denkt dann plötzlich, was für ein Scheiß habe ich da gerade gemacht? Das geht ja mal gar nicht. Also das geht nicht. Entweder kommen die zurück oder ich mache sie alle einen Kopf kürzer. Sammelt seine ganze militärische Macht, sein ganzes Heer bietet er auf, jagt den Hebräern nach, um sie eben entweder zurückzuholen oder zu töten. Wären wir jetzt in der Situation der Hebräer gerade aufgebrochen, das Gefühl von, ein Hauch von Freiheit, und dann kriegen wir mit, dass Pharao hinter uns her ist. Ich glaube, das fühlt sich ganz anders an als irgendwie Freiheit, oder? Dann kriegt man doch irgendwie eher ein mulmiges Gefühl oder Panik. Und dann kommen sie ans Rote Meer und damit endet quasi
gefühlsmäßig, also meine Geschichte würde hier quasi enden. Und so fühlen sie sich ja dann auch, dass sie denken, ja super, vor mir die Wassermassen, unüberwindlich, das ist mein Ende, weil hinter mir die Massen von Soldaten, die auch nichts anderes wollen als mein Ende. Es ist völlig ausweglos, ich habe eigentlich keine Chance. Und sie bekommen Panik und Angst. Und Angst um ihr Leben, das würde uns wahrscheinlich genau gleich gehen. Und als ich mir das so durch den Kopf habe gehen lassen, habe ich gedacht, eigentlich ist das für die Israeliten gar keine ungewohnte Situation, Panik zu haben. Sie hatten eigentlich ja die ganzen Jahrhunderte Angst um ihr Leben in ihrer Sklaverei. Sie hatten ja keine Sicherheit. Sie hatten einen Pharao, der unberechenbar war, der ihnen immer wieder neue Lasten aufgelegt hat. Wenn sie nicht gespurt haben, gab es eins an die Löffel. Oder noch schlimmer, sie mussten um ihr Leben fürchten. Eigentlich dieses um das Leben Angst haben war der Standard ihres Lebens über die letzten 400 Jahre und so schien es jetzt einfach weiterzugehen. Was für eine Freiheit ist das denn? Ihr Leben ist eigentlich noch nie wirklich jemandem etwas wert gewesen. Pharao war es nichts wert. Und jetzt kommt Gott nach 400 Jahren. Den kennen sie nicht wirklich. Wie ist der wirklich? Was macht er jetzt mit ihnen? Aber wir kennen die Geschichte. Gott teilt das Meer, sodass sie trockenen Fußes durchziehen können. Ein riesiges Wunder. Er beauftragt Mose mit dem Stock, das Wasser zu schlagen, das Wasser teilt sich, so trocken, sie ziehen durch. Sie kommen am anderen Ende an, Pharao denkt, hurra, perfekt, ich jag einfach hinterher, die Straße ist gemacht. Brettert mit allem, was er hat, auch hinein in diesen Meeresgrund. Und Gott macht der Sache ein Ende, indem er die Wassermassen über den ägyptischen Heer zusammenschlagen lässt und alle mit Mann und Maus ertrinken und umkommen. Und das Volk Israel ist nun wirklich frei. Nun kommen sie an der anderen Seite an und denken, wow, was für ein Gott ist das? Was für eine Macht? Wobei sie hatten jetzt schon 10 Plagen gesehen gehabt, wo Gott gezeigt hat, wie groß seine Macht ist. Sie haben gesehen, wie er sie aus der Sklaverei wirklich rausgeführt hatte. Aber jetzt war der Druck weg, das Meer war weg, sie waren durch. Und der Sklaventreiber hinter ihnen, der war auch weg. Und Gott hat noch gesagt, um den müsst ihr euch nie wieder Sorgen machen. Der wird euch nie wieder behelligen. Das Thema ist durch. Und sie haben nun wirklich Freiheit. Sie kommen auf der anderen Seite an. Was für ein Unterschied zu ihrem alten Leben. Und sie merken, dass Gott sie offensichtlich wirklich lieb hat. Und tatsächlich sie ihm etwas wert sind. Das ist etwas, was sie nicht kannten. Jedenfalls sind sie jetzt dort, das war quasi die Kurzzusammenfassung der letzten und ein bisschen noch vorletzten Predigt. Und jetzt hatten sie Grund zum Feiern. Endlich frei. Endlich feiern. Und das steht nicht da, dass sie eine Riesenparty gemacht haben, aber irgendwie muss es so gewesen sein, weil, das haben wir auch schon letzte Woche gehört gehabt, sie haben ein Lied gesungen zur Ehre Gottes, ein Loblied, ein Jubellied, wo sie seine Größe, seine Macht, seine Herrlichkeit, seine Stärke besungen haben. Und Miriam, die Schwester von Aaron, die Prophetin, mit allen Frauen aus dem Volk mit Tamburinen getanzt haben, das klingt für mich schon nach Fest. Und sie hatten ja auch allen Grund. Ist ja nicht so, dass sie... Sie haben gerade Riesiges erlebt und ihr Leben ist nicht mehr das gleiche wie vorher. Es wird anders sein. Sie sind den Ägyptern entkommen. Gott hat machtvoll gehandelt, kräftig gehandelt. Und das kann auch niemand leugnen. Jeder hat es gesehen. Vom Säugling, na, der hat es vielleicht nicht richtig gesehen, aber von den Kleinkindern bis zum Greis, jeder hat es gesehen. Gott ist der, der die Kraft hat, die Macht hat, meinen Feind zu besiegen und mich tatsächlich frei zu machen, unser Volk frei zu machen. Der Druck ist weg. Ein neues Leben beginnt. Und damit kommt ja automatisch die Frage, ja, und wie sieht jetzt das neue Leben aus? Oder ich habe mich gefragt, was hatten denn die jetzt da für Vorstellungen? Ich meine, das war ja nichts, wo sie auf Erfahrungen von früher hätten zurückgreifen können. Hey, Freiheit, weißt du noch, das wird so wie damals. Ja, welches damals? Das sind 400 Jahre damals. Das sind, keine Ahnung, ich habe mal gedacht, vielleicht 12, 15 Generationen dieses damals, wo man noch Freiheit vielleicht hätte erlebt haben können. Jetzt überlegen wir mal, wenn wir rückwärts denken, wie viele Generationen hinter uns kennen wir? 3, 4? So vielleicht noch die Ururgroßeltern bestenfalls. Und wenn wir die kennen, gekannt hätten, dann haben wir vielleicht noch ein bisschen was von ihnen erlebt, aber ihr Leben kannten wir damit auch schon nicht mehr. Und wenn wir jetzt richtig Generationen rückwärts gehen würden und sagen würden, ja, wie haben denn die für 400 Jahren gelebt? Wir wissen es doch eigentlich gar nicht. Wir haben keine Ahnung, was die gemacht haben. Und so ging es den Hebräern ja auch. Sie hatten keine Ahnung, was Freiheit ist. Sie hatten vielleicht aus Erzählungen, die man immer wieder weitergegeben hat, gewusst, ja, da gab es die Geschichte von Abraham, von Isaak, von Jakob und auch von Josef. Und die haben noch Freiheit gekannt. Aber dann niemand mehr. Also sie hatten keine Vorstellung davon. Keiner kann es wissen können, was Freiheit ist. Sie hatten dann noch die Verheißung. Und an die haben sie vielleicht auch gedacht, dass sie gedacht hatten, hey, aber könnt ihr euch erinnern? Ich meine, jede Generation hat uns weitergegeben, dass Gott schon Abraham, Isaak und Jakob versprochen hat, dass wir ein Land haben werden, in dem Milch und Honig fließen. Vielleicht ist das jetzt das, wo wir hingehen. Das ist sicher das, wo wir hingehen. Warum sollte Gott, was sollte Gott sonst vorhaben? Irgendwie, das muss es doch dann wohl sein. Aber eine Vorstellung von Freiheit, wie Freiheit ist, wie man Freiheit lebt, was Freiheit sein könnte, hatten sie mit Sicherheit nicht. Was sie wahrscheinlich hatten, waren Erwartungen. Aus ihren Sklavenerfahrungen raus haben sie Erwartungen gehabt, die sie an die Freiheit gestellt haben. Ich habe mir mal so ein bisschen die Frage gestellt, was könnten das für Hoffnungen oder Erwartungen gewesen sein? Also, was mir so spontan einfällt, ist reichlich essen und trinken. Nie wieder darum kümmern müssen, dass man irgendwie plötzlich nicht genug zu essen hätte oder nicht genug zu trinken hätte. Viel Ruhe und Freizeit wäre auch cool. Also gerade, wenn man aus der Sklaverei kommt und die ganze Zeit irgendwie für andere Leute Kacheln gebrannt hat oder irgendwie Ton verarbeitet hat und dann gerade so ein bisschen noch so für seinen eigenen Lebensunterhalt Ackerbau und Viehzucht nebenher hat machen können. Ja, schön. Aber endlich mal Freizeit. Reichlich. Immer gute Ernten auf fruchtbarem Land. Frieden, immerwährender Frieden. Eine ungetrübte Zukunft für die Kinder. Keine Zukunftsängste mehr. Weil ja nichts schiefgehen wird. Hey, ein Land, wo Milch und Honig fließt. Also sorry. Da muss ich mir keine Gedanken machen, dass irgendwo mal was ausgeht. Das ist quasi fast schon wie Schlaraffenland, oder? So diese Erwartung könnte da entstanden sein. Gesundheit, die nicht aufhört. Wohlstand. Und ich glaube, das sind alles auch so Sachen, wo wir uns ganz schnell auch mit diesen Erwartungen selber identifizieren können, oder? Wo wir uns sagen, ja, das wäre vielleicht auch meine Erwartung. Und ich meine, wir alle kennen auch Situationen von Druck, von Schwierigkeiten im Alltag. Und dann kommen wir ganz schnell auch in solche Gedanken hinein, wo wir sagen, hey, eigentlich wäre es doch cool, dieser Druck würde aufhören bei der Arbeit, dieser Ärger würde aufhören mit den Kindern, dieser Stress würde aufhören mit der Schule oder mit dem Kindergarten oder wo man überall vielleicht Stress haben könnte, mit Nachbarn oder was auch immer. Oder raus aus der Krankheit, in der ich schon seit Jahren drinstecke. Raus aus meinen finanziellen, beruflichen, familiären Schwierigkeiten. Raus aus meinen Abhängigkeiten. Vielleicht auch raus aus meinen Süchten, die mich plagen, wo ich denke, oh, ich habe es eigentlich satt. Ich möchte auch weg. Und wahrscheinlich kann man diese Freiheitswunschliste noch beliebig erweitern mit Hoffnungen und Erwartungen. Aber das Volk Israel erlebt eine ganz neue Realität. Ich habe euch eigentlich auch noch was unterschlagen. Ich habe nämlich 3 Punkte. Und den ersten Punkt habe ich euch schon erzählt. Punkt 1, Erwartungen an die Freiheit. Aber so könnten sie ausgesehen haben. Was bringt mir diese neue Freiheit eigentlich? Der zweite Punkt ist dann, ja, wie sieht denn die Realität jetzt aus, so wie die Hebräer sie erleben? Und der dritte und letzte Punkt, was ist der Schlüssel zur Freiheit? Die Realität, die die Hebräer erleben, gemessen an dieser Wunschliste, sieht ja leicht anders aus. Es fängt damit an, dass sie vom Schilfmeer nach der Party aufbrechen, wahrscheinlich in einer Hochstimmung, hey, Gott ist so gut, juhu, wir ziehen jetzt in das Schlaraffenland meiner Erwartungen hinein. Und das Schlaraffenland der Erwartungen ist als allererstes Mal die Wüste. Da muss man sich natürlich fragen, so, naja gut, okay, so als, wir haben 400 Jahre Sklaverei gehabt, das ist bestimmt jetzt mal so eine Durchgangsstation, okay, das kann es geben. Also komm, Augen zu und durch, das geht auch vorbei. Wüste. Aber dann sind sie unterwegs und dann geht ihnen das Wasser aus. Das ist jetzt schon ein bisschen ein Stressfaktor. Also Wasser ausgehen heißt, das könnte auch das Ende meiner Existenz sein. Mein Vieh geht kaputt, ich gehe vor die Hunde. Das ist nicht gerade prickelnd. Also fangen sie an, gegenüber Mose zu meckern, weil sie finden auch keine Quelle. Dann sagen sie, hey, was soll das hier werden? Und Mose schreit zu Gott, bitte Gott um Hilfe. Und Gott greift wieder durch ein Wunder ein. Und er zeigt Mose ein Stück Holz, weil der Punkt ist einfach der, dass sie an ein Wasser gekommen sind und das Wasser war ungenießbar. Und er zeigt Mose ein Stück Holz und sagt, wirf dieses Holz in dieses Wasser und das Wasser wird genießbar sein. Und Mose glaubt Gott und entsprechend handelt er, wirft das Holz in das Wasser hinein und das Wasser wird genießbar. Und das ganze Volk trinkt reichlich. Das ganze Vieh trinkt reichlich. Und allen geht es gut. Allen geht es gut. Gott hat gehandelt, allen geht es gut. Dann ziehen sie weiter an einen anderen Ort. Und dort gibt es viele Quellen, ich weiß gar nicht, ob ich da auch ein Bildchen, ja natürlich, da gibt es viele Quellen, reichlich Wasser, alles ist wunderbar. So wie man sich's vorstellt, fast schon so, wie es meinen Erwartungen und Hoffnungen entspricht, ein Urlaubsort, oder? Wenn man sich das anguckt, weiß nicht, ob das so ausgesehen hat. Auf jeden Fall dachte ich, da reinspringen, da schwimmen, das Wasser sieht quellfrisch aus, super. Da kann ich trinken, da kann meine Familie trinken, da kann mein Vieh trinken, da können alle trinken, allen geht's gut. Essen, Hammer, alles ist perfekt. Freiheit ist so schön, allen geht es gut. Und weiter geht die Reise. Dann brechen sie von dort auf und kommen in die nächste Wüste, die Wüste Sin, zwischen Elim und Sinai ist das. Und da geht ihnen das Essen aus. Sie haben nur noch das, was sie mitgenommen haben. Und das, was sie vielleicht noch unterwegs haben zubereiten können. Aber sie waren ja auf einer Reise. Sie waren in der Wüste unterwegs. Das heißt, sie konnten nichts anbauen. Sie konnten nicht warten, bis irgendwas Erntbares gewachsen ist. Sie waren ja unterwegs. Ging ja nicht. Sie hatten nur das, was sie dabei hatten. Und jetzt geht ihnen das aus. Und die Sorge geht wieder von vorne los. Ja, was soll denn jetzt das? Was hat denn Gottes hier vor? Wie schön war es doch in Ägypten. Meine Güte. Ja, okay, da waren halt die paar Ziegel, die wir brennen mussten pro Tag. Das ist okay. Aber denk doch mal, wir hatten reichlich zu essen. Wir hatten reichlich zu trinken. Es war keine Wüste. Es war eigentlich, also so schlecht war es doch denn wirklich nicht. Ja? Also besser als jetzt hier in der Wüste jämmerlich zu verrecken war es allemal. Und dementsprechend klagen sie jetzt auch Mose und Aaron an und sagen, hey, wir sind in der Wüste, nur um hier zu sterben? Das kann es doch nicht sein. Das kann es doch nicht gewesen sein. Und wieder erleben sie, dass Gott mächtig handelt, dass Gott mächtig versorgt. Und er versorgt sie an dem Abend mit Wachteln und verspricht ihnen, Leute, ab kommenden Morgen werdet ihr jeden Morgen Manna vorfinden, Brot vom Himmel. Und es reicht genau für einen Tag. Da könnt ihr sammeln am Morgen, das reicht für einen Tag. Und am Tag vor dem Sabbat könnt ihr sammeln, da reicht es für 2 Tage. Und am Sabbat müsst ihr gar nichts sammeln. So ist es. Und als ich mir das so habe durch den Kopf gehen lassen, dachte ich, wie großartig ist Gott. Allein die Tatsache, dass er sagt, hey, heute Abend gibt es Wachteln, ist schon was Spezielles, weil ich habe dann gelesen, dass es tatsächlich ab und zu vorkommt, dass Wachteln in der Wüste einfach verdursten und vom Himmel fallen. Aber das heißt mit anderen Worten, die müssen erstmal dort sein und die müssen genau dort sein, wo dieses Volk gerade ist. Und das Wunder, das Gott gemacht hat, dass er genau diesen Schwarm, und der muss ja recht groß gewesen sein, zur richtigen Zeit am richtigen Ort hat sein lassen, damit genau das passiert, heißt, dass er schon lange bevor die Not überhaupt aufgetaucht ist, diesen Schwarm auf den Weg geschickt hat. Und da dachte ich, wie großartig ist Gott. Der wusste schon vorher, was kommen wird und hat sein Volk versorgt, weil er sie liebt, weil sie ihm wichtig sind. Und dieses tägliche Manna ist natürlich auch eine riesengroßartige Geschichte, weil wenn wir sie dann weiterlesen, das passiert ja jahrzehntelang, dass Gott das treu macht und sein Volk versorgt. Und sie erleben dann genau tatsächlich das, was Gott gesagt hat. Horten von dem Zeug bringt nichts, weil alles das, was man an einem Tag nicht essen kann, verfault und ist nicht mehr genießbar. Das heißt, sie konnten wirklich nur für diesen einen Tag sich genug holen. Das hat auch reichlich, war reichlich und hat auch gereicht für den Tag. Aber sie waren am nächsten Tag wieder neu davon abhängig, dass Gott zu seinem Wort steht und wieder Brot vom Himmel fallen lässt und das Manna zur Verfügung stellt. Aber sie erleben auch, dass er das Tag für Tag für Tag für Tag für Tag tut. Sie bleiben jeden Tag abhängig davon, dass Gott sie wieder und wieder versorgt. Also wieder ein Wunder erlebt und wieder geht es allen gut, weil Gott sie versorgt, weil Gott sie ernst nimmt, weil Gott sie liebt, weil Gott für sie ist. Dann brechen sie wieder auf und kommen nach Rephidim. Und offenbar war ihnen wieder das Wasser ausgegangen und hier gab es nur Fels und Dürre. Und wieder murrt das Volk. Und wieder zweifeln sie an Gott und fragen dann tatsächlich in Kapitel 17, Vers 17 vom Buch, zweiten Buch Mose, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Ist es oder ist das nicht? Und wieder handelt Gott übernatürlich. Mose soll seinen Stock nehmen, er soll gegen einen Stein, gegen einen Felsen schlagen und dann wird Wasser dort rauskommen. Und Mose glaubt Gott, Mose handelt entsprechend und sie erleben, dass Gott zu seinem Wort steht und das Volk mit Wasser reichlich versorgt. Sie erleben, dass er zuverlässig ist, dass er vertrauensvoll ist und wieder allen geht es gut. Irgendwie habe ich Aussetzer. Allen geht es gut. Und kaum sind sie versorgt, wie sollte es auch anders sein, kommt schon wieder eine Herausforderung und wieder eine schwierige Situation, in die sie reinkommen und in der Tat eine, wo Gott sie auffordert, völlig anders damit umzugehen als bisher. Nämlich, als sie weiterziehen, kriegt das Volk der Amalekiter davon Wind und denen passt das gar nicht, dass die Hebräer da durchziehen, die wollen das nicht. Und sie greifen die Hebräer an. Bisher war die natürliche Reaktion des Volkes Israel auf militärische Angriffe, Sack und Pack einpacken und rennen, was das Zeug hält. Oder? Und irgendwann wird Gott schon wieder vielleicht das Meer öffnen oder den Felsen spalten oder keine Ahnung, was er macht, aber das war das bisherige. Und jetzt sagt Gott, Mose, stell dich denen entgegen. Und Mose wählt Josua aus, seinen späteren Nachfolger. Und Josua wählt Männer aus, mit denen er in den Kampf zieht gegen die Amalekiter. Eine völlig neue Situation. Und dann ist die Situation, also die Art und Weise, wie dieser Kampf abläuft, ist auch völlig speziell. Da unten in der Ebene kämpfen jetzt die Israeliten, wir wissen nicht, wie viele es waren, gegen die Amalekiter. Und Mose, Aaron und Hur gehen auf einen Hügel. Und Mose hat den Auftrag, seine Hände zu heben mit dem Stock, den Gott ihm gegeben hat. Und solange die Hände oben sind, haben die Israeliten über die Amalekiter die Oberhand. Ich weiß nicht, habt ihr mal versucht, eure Arme möglichst lange so zu halten, womöglich noch mit einem Gewicht? Also meine gehen dann irgendwann runter. Und in dem Moment, wo Mose die Hände senkt, bekommen die Amalekiter die Überhand über die Hebräer. Also sorgen Aaron und Hur dafür, dass sich Mose auf einen Felsen setzen kann, auf einen großen Stein, und sie selber stützen seine Hände für den gesamten Rest des Tages, bis die Schlacht gewonnen ist. Ich habe gedacht, selbst wenn mir jemand die Hände den Rest des Tages stützen würde, hätte ich hinterher das Gefühl, ich habe kein Blut mehr in den Händen. Die sind eingeschlafen, die existieren gar nicht mehr. Und wehe, du nimmst sie runter und es fängt an zu kribbeln für die nächsten Stunden vermutlich, bis du wieder das Gefühl hast, da kommt wieder Leben in die Hände. Es war sicherlich nicht einfach, will ich damit sagen. Aber sie erleben, wie Gott auf übernatürliche, sehr ungewöhnliche Weise ihnen wieder den Sieg schenkt und Erfolg gibt. Obwohl sie ja keine Krieger waren. Das hat mich auch noch fasziniert, oder? Sie waren ja kein Kriegsvolk. Sie konnten Ziegel brennen. Sie wussten Ackerbau und Viehzucht. Aber Geländekrieg war nicht ihre erste Disziplin. Sie waren völlig darauf angewiesen, dass Gott ihnen den Erfolg gibt. Sie konnten es selber nicht schaffen. Keine Chance gewesen. Sie hatten eigentlich ausschließlich Gott, der mit ihnen war und am Ende ihnen den Sieg gegeben hat, und wieder geht es ihnen gut. Irgendwie geht es ihnen immer gut, wenn sie sich auf Gott verlassen. Die ganzen Beispiele zeigen es. Es ist immer wieder dann, wenn sie kommen in Schwierigkeiten, sie zweifeln daran, dass Gott es gut meint mit ihnen. Sie erleben, dass Gott es tatsächlich gut meint mit ihnen. Und es geht ihnen gut. Und jetzt kommt noch eine weitere Situation. Die ist ein bisschen versteckt. Aber der Schwiegervater von Mose kommt zu Besuch mit Moses Frau und seinen Kindern. Eine sehr schöne Geschichte. Und dann erfahren wir aber in Kapitel 18, dass es offensichtlich im Volk Israel so viele Rechtsstreitigkeiten gegeben hat, dass Mose den ganzen Tag damit beschäftigt war, die Streitereien im Volk irgendwie zu organisieren, zu ordnen und zu regeln und Recht zu sprechen. Irgendwie gab es, es hat ein Schild zwischen ihnen. Und Jitro, der Schwiegervater von Mose, hilft Mose, dieses Problem zu organisieren. Also das ist nicht in dem Sinne gelöst, offensichtlich Streitigkeiten kann es immer geben, aber er organisiert es auf die Art und Weise, dass Mose wieder den Kopf frei hat, überhaupt das Volk zu führen und nicht die ganze Zeit nur noch als Richter fungieren zu müssen und den Kopf frei zu haben. Also bis jetzt haben wir das Gefühl, diese neue Freiheit, die das Volk Israel erlebt, die ist geprägt von Hunger und Durst, von äußeren Feinden und von inneren Feinden, die Streitigkeiten. Ist es Freiheit? Obwohl Gott immer wieder Lösungen und Auswege natürlich auch schafft. Und damit kommen wir auch schon zum dritten Punkt. Der Schlüssel zur Freiheit. Bevor Gott sein Volk durch das Rote Meer geführt hat, hat er zu seinem Volk Folgendes gesagt. Das lesen wir in 2. Mose 14, Vers 14. Der Herr wird für euch streiten oder kämpfen, ihr aber werdet still sein. Oder anders gesagt, ich allein werde euch befreien. Ihr könnt gar nichts dazu beitragen. Es ist mein Kampf und nicht eurer. Es ist meine Show ist es nicht, ist das falsche Wort. Das klingt so wie Showbusiness, das meine ich nicht. Aber es ist meine Plattform, es ist meine Bühne. Es ist am Ende auch meine Ehre. Es ist mein Erfolg. Es ist mein Sieg. Und ihr dürft es einfach genießen, still sein. Aber das Ding hat eine Kehrseite. Die Kehrseite ist, und ihr müsst mir vertrauen. Ihr kommt nicht umhin, ihr könnt nichts tun, ihr müsst mir vertrauen. Und da merken wir schon, das ist eine ganz andere Situation, als es in Ägypten gewesen ist. Pharao war erstens mal niemand, der gesagt hat, hey, ich bin für euch. Der hat eher gesagt, ich bin gegen euch. Er hat sie getrieben zu allen möglichen Arbeiten. Und wenn sie nicht selber geguckt haben, dass sie irgendwie sich dadurch haben manövrieren können, durch ihre Nöte, Schwierigkeiten, Ängste, Sorgen, Engpässe, Hunger, was weiß ich, was sie alles, Schläge, Streit, was sie erlebt haben. Sie mussten selber dort sich dagegen stemmen, gegen diesen Pharao, um ein Stück weit überhaupt überleben zu können. Wir kennen ja die Geschichte mit, als Mose geboren ist und die Hebräer den Auftrag hatten, die Jungs zu ersäufen. Sie haben es nicht getan. Sie haben sich dagegen gestemmt und haben Wege gesucht, irgendwie die Kinder, Mose speziell, im Prinzip durch die Gegend zu mogeln. Bei Mose war das Thema mit dem Schilfkörbchen. Und so haben sie immer Wege gesucht, über die ganzen Jahrhunderte sich durchzumogeln. Jetzt kommt Gott, hey, ich bin anders. Ich bin nicht gegen euch, sondern ich bin für euch. Ihr müsst nicht selbst kämpfen, machen, tun und was weiß ich was, was ihr eh nicht könnt, sondern ich mache das. Ihr könnt nicht euch in Freiheit führen, sondern ich mache das. Ihr könnt nicht den Pharao besiegen, sondern ich mache das. Ihr könnt nicht in euren Schwierigkeiten Oberhand haben, sondern ich mache das. Ihr könnt nicht mit Sicherheit dafür sorgen, dass ihr die nächsten 70, 80 Jahre eures Lebens genug zu essen, zu trinken und sonst was habt, aber verlasst euch auf mich. Ich sorge dafür, dass ihr immer genug habt von allem, was ihr braucht. Vertraut mir und gebt euch in meine Hand. Gott hat seinem Volk immer wieder gezeigt, dass er sie wirklich ernst nimmt, dass er sie liebt, dass er für sie ist, dass er einen guten Plan hat, dass sie ihm wirklich am Herz liegen. Und auch wenn sie dann immer wieder ins Murren kamen und ins Zweifeln kamen, dann vielleicht auch deshalb, weil sie immer wieder, sie konnten es ja nicht besser wissen, Gott verglichen haben mit Pharao. Oder? Sie haben immer wieder gedacht so, wie ist Gott? Wie war denn der damals? Und Gott sagt die ganze Zeit, aber Leute, hört auf damit, ich bin anders. Ich bin für euch, ich bin von Herzen gut, ich bin durch und durch gut. Das war Pharao nicht, der wollte euer Schlechtes, der hat euch getrieben, der hat euch versklavt. Und wir wissen, als Christen haben wir das Gleiche erlebt. Die unter uns, die gläubig sind, die Christen sind, haben erlebt und wissen, dass wir ursprünglich als Menschen versklavt sind unter die Sünde. Und der Teufel nichts anderes macht, wie der Pharao hinter uns her mit dem Sklavenstock, mit dem Treiberstock rumzurennen und uns in die Sünde und letztlich in den Tod zu treiben, in einen Tod, von dem die Bibel sagt, das ist ein furchtbarer Tod. Die Bibel beschreibt uns die Hölle nicht als einen tollen Ort, sondern als einen schrecklichen Ort und beschreibt uns Gott aber als den, der sagt, aber ich will euch nicht dort enden lassen. Das muss nicht so sein. Und so wie er Mose geschickt hat, um das Volk Israel aus Ägypten heraus zu befreien, was ja nur ein irdisches Ding war, kommt Gott nun selber in Jesus Christus, wird in ihm Mensch, durch ihn Mensch, um uns aus dieser Sklaverei des Teufels, aus der Sklaverei von Sünde und Tod heraus zu befreien und in ein ganz neues Leben hineinzuführen, das in die Ewigkeit reicht, wo er sagt, hey, da wird es kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei mehr geben. Aber auch wir erleben ja heute, dass wir immer noch in unserer Hülle hier stehen und wir kennen immer noch Leid, Schmerz, Trauer, Druck und dergleichen. Und trotzdem erleben wir auch Gott, der auch in unserer Situation schon steht und sagt, aber ich hole dich da raus, Stück für Stück, und ich helfe dir und ich führe dich und ich verändere dich. Und in dem Moment, als du gläubig geworden bist, habe ich dich zu einer neuen Schöpfung gemacht und das ist nicht mehr raubbar und du bist jetzt mein Kind. Und damit sagt auch Gott, und damit bin ich nicht nur der Ersatz für den alten Sklaventreiber, weil ich bin nicht dein Sklaventreiber, sondern ich bin dein Vater. Und das ist eine ganz andere Rolle. Und trotzdem geht es uns ja auch so, dass wir erst lernen müssen, was das heißt. Was heißt es denn jetzt, als Christ zu leben? Was heißt es denn jetzt, irgendwie Jesus nachzufolgen? Was heißt es, wenn Gott sagt, er ist gut? Weil wir kennen das Wort gut aus unserem ursprünglichen Leben nicht. Kennen wir nicht. Und wir sind in der gleichen Situation, wie das Volk Israel gewesen ist, dass sie sagen, ich habe eine Vorstellung oder ich habe eine Erwartung, aber vorstellen richtig kann ich es mir nicht. Dennoch, der Schlüssel zur Freiheit, die ja uns von Gott geschenkt wird, ist der Glaube an und das Vertrauen in Gott. Und die Freiheit, die Gott uns schenkt, die liegt verborgen darin, dass wir uns vertrauensvoll ganz und gar in die Abhängigkeit von Gott als unserem guten und liebenden Vater hineinfügen. Und zwar in dem Wissen, dass wir unser Leben gar nicht überschauen können. Am deutlichsten wird mir das immer in meinem beruflichen Alltag. Und jeder hat seine eigenen Baustellen. Bei mir ist es der berufliche Alltag, wo ich merke, ich kann nicht überschauen, was morgen, übermorgen und überübermorgen passiert. Ich habe keine Ahnung. Ich bin völlig abhängig davon, dass Gott schon weiß, was er tut. Weil ich kann mich nicht auf mich verlassen, ich kann mich nicht auf Kunden verlassen. Und so gut meine Chefs auch sind, aber eigentlich können sie es ja auch nicht überblicken. Also auf sie kann ich mich in diesem Punkt auch nicht verlassen, oder? Also ich bin darauf angewiesen, in meinem Alltag, in jedem Lebensbereich, das ist einfach der für mich am deutlichsten ist, in jedem Lebensbereich mich Gott anzuvertrauen. Und darin zu erleben, was Freiheit ist. Jesus sagt in Matthäus 6, auf der nächsten Folie, wenn ich die haben könnte. Ich lese es so vor. Matthäus 6, ja, da ist es ja genau. 25 bis 34, jetzt kommt's. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen noch ernten, noch in Scheunen sammeln, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, selbst Salomo in all seiner Herrlichkeit war nicht bekleidet wie eine von diesen. Wenn Gott aber das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, würde das nicht viel mehr auch euch tun, ihr Kleingläubigen? So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Als ich das gelesen habe, habe ich irgendwie so Revue wandern sehen, so die ganzen Etappen vom Volk Israel, die wir uns gerade angeguckt haben. Was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Anziehen kam nicht vor dafür. Wie gehen wir? Krieg, was soll das denn? Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Da musste ich an die Wachteln denken, die er schon vorher losgeschickt hat, dass sie zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sind. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Unsere Freiheit ist nicht eine Freiheit von Schwierigkeiten. Unsere Freiheit ist nicht eine Freiheit von eine Freiheit vom Druck des Alltags oder eine Freiheit von den Herausforderungen des Lebens. Unsere Freiheit ist, dass wir alles, das Gott anvertrauen können und loslassen dürfen. Und in dieser Befreitheit von diesen Dingen anfangen können, Gott zu dienen und damit das zu tun, wozu wir auch gemacht worden sind und was unser Auftrag ist. Erinnert ihr euch? Pharao, lass mein Volk ziehen, damit sie mir dienen. Das ist das Gleiche. Unser Auftrag ist, dass wir leben zu Gottes Ehre, sollen leben zu Gottes Ehre, um ihn zu dienen, um ihn zu ehren, um ihn zu... Genau. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wie attraktiv ist das eigentlich, Gott zu dienen? Ist es denn das wert? Also ich meine, Gott dienen, wer will schon dienen? Aber als ich mir diese Frage gestellt habe, habe ich gedacht, Moment mal, wenn ich diesen Gedanken pflege und anfange, diesem Gedanken zu folgen, dann mache ich den gleichen Fehler, wie es die Israeliten gemacht haben. Sie stellen die Frage verkehrt rum, oder? Ich fange an, meine Vorstellung von Dienen, die ich aus meiner Vergangenheit habe, auf mein Leben mit Gott zu übertragen. Aber das ist falsch, weil meine Vergangenheit ist geprägt von Sünde, vom Stock des Sklaventreibers, dem Teufel, und nicht von einem Gott, der zu mir sagt, ich liebe dich, ich bin für dich, du bist mir wertvoll, ich bin dein Vater, du bist mein Kind und ich behandle dich wie ein Mitglied meiner Familie. Und ein Vater, der mich behandelt wie ein Mitglied seiner Familie, hat vermutlich ein ganz anderes Verständnis von Dienen als der Sklaventreiber, der von mir meinen Dienst einfordert. Also darf ich es nicht vergleichen, darf ich es nicht auf eine Stufe stellen, sondern muss eher herausfinden, ja, Vater im Himmel, was ist denn dann Dienen eigentlich? Weil dann hat es nichts mehr zu tun mit zu kurz kommen oder auf der Strecke bleiben, sondern dann ist es etwas anderes, weil Gott ist anders. Und wenn er davon spricht, dass wir ihm dienen dürfen, dann sagt er uns das eben als Vater. Und wir dürfen wissen, niemand kennt uns so gut wie Gott, weil er uns gemacht hat. Ich fand das Beispiel mit dem Zollstock so prickelnd vorhin. Wenn wir den Anfang vergessen oder nicht ernst nehmen, können wir den Rest nicht mehr beurteilen. Wenn wir vergessen, dass es Gott ist, der uns geschaffen hat, können wir unser Leben in nichts mehr einordnen und in nichts mehr bewerten. Wenn mir aber klar ist, Gott ist es, der uns Menschen geschaffen hat und der jeden von uns kennt und der auch mich kennt, dann weiß ich auch, dass es Gott ist, der weiß, was ich kann, was er mir zumuten kann, was er mit mir vorhat, wie er mich dahin bringt. Und wenn er dann sagt, und ich bringe dich dahin und du darfst still sein, dann weiß ich, das macht er auch, weil er kennt mich. Und er hat die Kraft, die Macht, das Wissen, das zu bewirken. Wenn uns das klar ist, dann verstehen wir, dass nicht wir Gott erklären müssen, was Freiheit bedeutet und dass er vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch was nachbessern müsste, sondern dass wir hingehen müssen, Gott suchen müssen und fragen müssen, was denn eigentlich die Freiheit ist, die er uns gibt und wie ich sie lebe. So, wie mache ich das? Oder vorher noch ein wichtiger Punkt. Die Freiheit, die Gott uns gibt, basiert darauf, dass ich bereit bin, mich in die völlige Abhängigkeit von ihm zu geben. Die Freiheit, die Gott mir gibt, basiert darauf, dass ich bereit bin, mich in die völlige Abhängigkeit von Gott zu geben. Da, wo ich das nicht tue, werde ich immer doch wieder in alte Muster zurückfallen, sagen, ich muss doch selbst, ich muss doch selbst, ich muss doch selbst und werde feststellen, ich kann aber nicht, weil ich es nicht kann. Wichtig ist, dass wir wirklich uns bewusst sind, ich darf loslassen, ich darf mich Gott anvertrauen und das darf ich komplett tun, mit Haut und Haaren, mit meinem ganzen Leben, im Vertrauen, Gott ist wirklich gut und hat einen guten Plan über mich und hat gute Gedanken über mich. Er ist mein Retter, mein Versorger, mein Heiland, mein Befreier, mein gerechter Richter, mein Vater und noch so viele andere Eigenschaften. Ich darf mich hingeben. Und das klingt fast ein bisschen paradox, aber das ist der Schlüssel, um Freiheit zu erleben. Und wie komme ich dahin? Eigentlich habe ich schon gesagt, wenn ich es noch nicht getan habe, wenn du es noch nicht getan hast, dann kommst du dahin, indem du dein Leben Gott komplett anvertraust und sagst, ich höre auf, selbst zu versuchen, irgendwie rauszukommen aus meiner Misere, im Wissen, dass ich aus meiner grundsätzlichen Verlorenheit meines Lebens nicht rauskommen werde, und vertraue mein Leben komplett dir an, im Vertrauen, dass du mich neu machst, rausholst, in einen neuen Status hineinversetzt als dein Kind, mit einer Perspektive, jetzt schon mit dir zu leben, jetzt schon mit dir rechnen zu dürfen, dass du in deiner Allmacht in meinem Leben mit mir unterwegs bist. Was immer das heißt, aber mein Leben gehört dir. Ich vertraue es an in jeder schwierigen oder einfachen Situation. Im Wissen, am Ende werde ich bei dir sein, erlöst und die Ewigkeit mit dir verbringen. Und das ist dann wirklich das gelobte Land im Sinne von kein Schmerz, kein Leid, kein Geschrei, kein Kummer und Gottes Gegenwart Tag ein, Tag aus, in seiner Nähe, permanent. Nichts mehr an Zweifel, weil er ist da und ich bin bei ihm. Das will Gott jedem von uns geben. Und wenn du es noch nicht für dich hast annehmen können, dann lade ich dich ein, diesen Schritt zu machen. Und wie macht man den? Du kannst einfach im Gebet zu Gott gehen und sagen, ich möchte das erleben. Ich möchte mein Leben dir geben. Ich möchte mein altes Leben beenden und in Anspruch nehmen, dass Jesus Christus für mich gestorben ist und das neue Leben mir von dir schenken lassen und anfangen, mit dir zu leben. Genau, und wenn du denkst, ja gut, ich würde aber gerne noch mit jemandem reden, dann ist die Gelegenheit nach dem Gottesdienst, das zu tun. Komm auf mich zu, komm auf jemanden zu, den du kennst oder wo du weißt, der ist ein Christ, und sprich, bete zusammen und lass dich ermutigen, dieses neue Leben zu beginnen. Amen.
Und wenn du diese Predigt heute oder später